Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Diese Abenteuer-Expedition. Film. Ist das denn ein gutes Mittel, um eben einem großen Publikum den Übergang auf die E-Mobilität näher zu bringen? Denkst du, das funktioniert so besser, als wenn sich ein Experte hinstellt und ein Referat hält?
Ich denke, das ist schon eine gute Art, was ganz konkret einem großen Publikum zu zeigen. Und zwar nicht nur in Theorie, sondern ganz praktisch, weil wir in jeglichen Klimazonen unterwegs sind, in allen möglichen Geländen, also eben von Meereshöhe bis oben in Bergen. Also in Südamerika waren wir zum Teil dann über fast 5000 Meter Höhe, über irgendwelche Pässe und dann zum Teil durch die Wüsten und dann auch wieder im Urwald, im Regen. Also da wird konkret wird getestet, ob das Zeugs auch überall funktioniert. Und eben zum Teil klemmt es und da muss man irgendwie Lösungen finden. Und auch eben die Geschichte, dass man mit Elektrofahrzeugen auch weit kommen kann, ist schon wichtig. Weil das war ja am Anfang immer die große Geschichte. Ja, nein, da fährst du einmal um den Block und die Batterie ist leer und dann sitzt du da und kannst nichts mehr machen. Also ja.
Und dann hattet ihr natürlich auch einen Hollywood-Star dabei. Das hat bestimmt ja, das auch hilft. Noch Zugkraft.
Ja, das hilft.
Aber jetzt sehen wir ja beim Filmfestival im August andere Filme. Und zwar, wir sehen einmal Chasing the Peak. Das ist eine Dokumentation über das Projekt von drei Schweizer Ingenieuren, die einen solarbetriebenen LKW bauen und damit einen Vulkan in den Anden befahren. Kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen?
Genau, das waren im Wegen Long Way Round. Bin ich ja dann immer wieder angefragt worden von anderen Leuten, ob ich bei Expeditionen mitmachen kann. Eben unter anderem die Leute von Racing Green 2010, das erste Mal, da quer durch Südamerika durch, elektrisch. Also Nord- und Südamerika, alles elektrisch. Und dann war ich 2021, wurde ich angefragt von drei jungen Schweizer Techniker-Ingenieuren. Die planten die große Expedition elektrisch, aber auch noch solar geladen. Das war neu. Also, dass du nicht mehr irgendwo Steckdosen suchen musst, um deine Batterien zu laden, sondern dass du einfach den Strom selber machst mit Solarpanels. Und das habe ich schon unglaublich gefunden. Und dann das Ganze war noch ein Lastwagen. Und die wollten zeigen, dass der elektrische Lastwagen, das war so ein existierender Lastwagen hier in der Schweiz für die Bergbauern, der ist also nicht riesig, das ist so eben so ungefähr 6-7 Tonnen schwer, so gebaut, dass man in den Bergen Heu holen kann oder einfach so die für die Bergbauern, dass die in schwierigen Gelände noch mechanisch unterwegs sein können. Und diese drei Schweizer, also die waren so um die 25, wirklich junge Typen, aber eben mit einer Vision. Die haben gesagt, wieso sind die ganzen Landwirtschaftsmaschinen alles immer noch Diesel, nur Diesel, Diesel, Diesel. Das könnte doch alles auch elektrisch sein und es wäre noch besser, weil es hat noch mehr Kraft und noch mehr Power. Und darum haben die beschlossen, die wollen das jetzt auch beweisen, dass das geht. Und haben dann so ein Modell umgebaut und zu zeigen, dass das noch besser funktioniert am Ende als ein Lastwagen mit Dieselmotor, dachten sie, machen wir einen Höhenweltrekord. Und da sind sie auf Chile gekommen, weil dort gibt es den höchsten Vulkan der Welt. Der ist fast 7000 Meter hoch, Ojos del Salado. Das ist in der Atacama-Wüste an der Grenze zwischen Chile und Argentinien. Und irgendwie sind sie da drauf gekommen, dass dort ist der Ort, wo sie zeigen können, dass sie mit ihrem elektrisch-solar geladenen Lastwagen eben einen Guinness World Record aufstellen können. Und wenn Leute mit so verrückten Ideen kommen, dann denke ich, da kann ich nicht Nein sagen, da muss ich mitmachen. Das ist einfach faszinierend, oder? Weil am Ende denken, ja, die sind ja alle verrückt, die spinnen, das geht doch nicht. Aber mit der Zeit merkt man, wer ist. Also habe ich so einen Instinkt entwickelt, welche Leute tatsächlich echten Biss haben, sowas Verrücktes durchzuziehen und welche einfach nur reden, aber eigentlich nie irgendwie was hinkriegen, weil kaum wird es mühsam, geben sie schon auf. Das sind verschiedene Typen von Leuten. Also bei den drei habe ich schon auch gedacht, ja, also es tönt wahnwitzig, aber schon spannend. Und vor allem auch in Folge von Long Way Up, wo wir mit den elektrischen Harleys unterwegs waren in Südamerika, und das war wirklich ein Problem, das mit dem Laden, immer wieder neue Orte zu finden, wo du genügend Strom hattest, um zu laden. Das war echt ein Problem. Und darum, das war jetzt das erste Mal, wo Ingenieure kamen und sagen, ja, wir müssen gar keine Steckdosen mehr finden, weil wir machen den Strom selber mit unseren Solarpanels. Und es war wieder der nächste Schritt vorwärts. Und da habe ich also 2021 angefangen, die zu filmen, wie sie diesen Lastwagen gebaut haben, hier in der Schweiz. Und dann sind wir 23 dann nach Chile gekommen und haben dann das war ja gerade Anfang November 23, haben wir angefangen an der Pazifikküste, also auf 0 Meter, reinzufahren in die Atacama-Wüste, und sind dann am Ende 3. Dezember 23 haben wir den Höhenweltrekord gemacht. Also die sind dann raufgekommen bis 6.490 Meter Höhe. Also schon verrückt. Ja,
verrückt, wirklich.
Und das hat funktioniert. Also.
Aber das ging doch bestimmt nicht ohne Probleme, oder? Da waren doch bestimmt auch Herausforderungen, auch filmisch bestimmt?
Ja, so technisch eben erstaunlich wenige Probleme, weil die haben ja das Ding selber gebaut. Die wussten haargenau, eben wenn was geklärt. Und eigentlich die Essenz eben von der Batterietechnologie her, vom Solar Power her, mit den elektrischen Motoren, das hat eigentlich alles funktioniert. Die haben eigentlich das einzige technische Problem, was sie hatten, was ein bisschen mühsam war, 2-3 Mal ist das kaputt gegangen, weil dieser Plastiktank, der 3D-gedruckte Plastiktank, hat sich in der Wärme am Tag ausgedehnt und dann nachts hat es geschrumpft und dann ist so Luft ins System gekommen. Und sobald Luft im Kreislauf war von der Pumpe, hat die Pumpe abgestellt. Ja, es ist am Ende nochmals ausgefallen auf etwa 6.200 Meter Höhe. Da waren wir da mitten auf diesem Gletscher, kurz vor dem großen Vulkan. Und das war dann schon brutal mühsam, das dort noch zu reparieren. Und man ist dann schon so fix und fertig wegen der Höhe, weil die Luft so dünn ist, da funktionierst du nur noch ganz langsam. Also, und auch der Kopf funktioniert nicht mehr so richtig. Also es ist ganz erstaunlich, wie mühsam alles wird, wenn der Sauerstoff nicht mehr da ist.
Ja.
Aber eben die drei Typen, also das war David Bröschel und dann David Koller und Patrick Koller, das waren die drei Schweizer, die das gebaut haben. Die konnten das eben, weil sie alles selber gebaut haben, haben sie auch sehr schnell immer herausgefunden, wo es klemmt. Und dann, ja, dann musste man halt irgendwas reparieren.
Und filmisch, wo waren denn da die größten Herausforderungen? Also zu dem Zeitpunkt warst du ja auch schon der Experte mit solchen Abenteuerreisen und Luft- und Lichtverhältnissen.
Ja. Also für mich auch, wie gesagt, ich habe schon viele Expeditionen gefilmt. Das habe ich einigermaßen im Griff gehabt. Aber das mit der Höhe wusste ich nicht, ob ich das aushalten werde. Also ich war zwar schon mal vorher im Himalaya auf etwa 6.200 Metern, und wusste schon, dass man nicht mehr so gut funktioniert. Und ich habe dann auch aus dem Grund von Anfang an organisiert, dass wir zu dritt waren zum Filmen, nicht nur alleine. Weil die Chance, dass du ausfällst, ist riesig. Und es ist auch so, dass Leute, die je nachdem mal kein Problem hatten mit der Höhe, plötzlich hast du trotzdem Probleme und dann musst du ja unbedingt runter. Das wird sonst sehr schnell gefährlich. Einfach aus Sicherheitsgründen haben wir gesagt, wir machen das zu dritt, sodass wenn einer von den drei, wenn da jemand dann wieder runter muss, kann der Film trotzdem weitergehen. Und das war wichtig. Und wir sind am Ende eigentlich dann alle bis ganz raufgekommen. Aber es war dann schon schon gut, dass man nicht alles alleine machen musste. Alle anderen waren natürlich viel jünger. Ich war ja wie der Großvater von allen. Also was war das? 2023? Ja, da war ich schon 61, oder? Aber das Spannende ist, dass man eigentlich, wenn man älter ist, hat man weniger Probleme mit der Höhe als junge, super fitte Leute. Und zwar ist das so, dass der ältere Organismus ist ja schon nicht mehr so ganz optimal und darum stört es weniger, wenn es dann halt weniger Luft hat, weil man ist sowieso schon daran gewöhnt, dass man nicht mehr so optimal funktioniert. Während dem junge, vor allem junge, super fitte Leute, das muss man sich vorstellen, wie ein Formel-1-Rennauto, das ist getrimmt, um wirklich das Beste rauszuholen. Alles ist optimal eingestellt. Und wenn nur ein kleiner Faktor dann nicht mehr optimal ist, eben jetzt zum Beispiel da Sauerstoffzuführung, dann kollabiert alles, weil alles ist aufs Beste. Und also junge, fitte Leute haben zum Teil mehr Mühe in großen Höhen.
Da bist du also nach wie vor der beste Mann für diesen Job.
Vielleicht nicht der Gescheiteste, aber ja, es ist auch erstaunlich, wie der Kopf nicht mehr funktioniert. Man kann, wenn der Sauerstoff nicht mehr genügend da ist, kann man auch nicht gescheit denken. Ja. Man riecht so richtig doof.
Ich bin das auch mit genügend Sauerstoffzufuhr manchmal, aber das ist nur am Rande. Wie lange wart ihr denn da unterwegs und wie viel Stunden Filmmaterial hast du da mitgebracht?
Wie gesagt, der erste Teil 21 bis 23 habe ich gefilmt in der Schweiz, wie dieser Lastwagen gebaut wurde und getestet wurde und so weiter. Und dann der zweite Teil war dann ab Anfang November in Chile und dann sind wir am 3. Dezember raufgekommen. Also in Chile waren wir so um 1,5 Monate. Ich war noch ein bisschen vorher dort. Der Lastwagen wurde dann per Container geschickt und dann habe ich schon gefilmt, wie das angekommen ist in San Antonio, so in einem großen Containerhafen. Aber die Expedition an der Pazifikküste ging dann los, so eben Mitte November, so ungefähr. Und dann sind wir ja knapp einen Monat waren wir unterwegs. Und Filmmaterial habe ich natürlich enorm viel. Ich weiß nicht, wie viele Stunden, aber das ist sicher etwa 300 Stunden gewesen. Also gefilmt eben über 2-3 Jahre. Und das, ja, du weißt ja nie, was passiert. Du filmst immer alle möglichen Optionen. Das braucht man dann nie alles im Schnitt am Ende, aber weil man nicht weiß genau, in welche Richtung die Story sich entwickelt, ist es besser, einfach alles festzuhalten. Und was mir Spaß gemacht hat hier, ist, dass man den Film wirklich, den kann man erzählen lassen von den Hauptakteuren im Film selber. Also das hat überhaupt keinen noch zusätzlichen Kommentar. Sondern das ist eigentlich, die Geschichte wird erzählt von diesen drei Technikern selber, ihre eigene Perspektive. Das macht mir immer Spaß.
Ja. Also das war ja dann der Prototyp. Ist das dieses Projekt denn jetzt auch umgesetzt worden für die Landwirtschaft?
Ja, eben leider hat das war natürlich die große Hoffnung von diesen drei Schweizern, dass sie jetzt da einen Prototyp bauen und zeigen können, das Ding funktioniert sogar noch besser als die Dieselmaschinen mit Verbrennungsmotoren und dass dann der große Investor kommt und sagt, so, jetzt machen wir eine Serienproduktion. Oder da musst du jemanden haben, der dann kommt und 100 und 200 Millionen investiert, dass da die Post abgeht. Und was eben eigentlich sehr bedenklich ist, dass das nicht stattfindet. Und das habe ich jetzt schon viel gesehen und das ist der Grund, also jetzt aus meiner Perspektive, wieso man in der Autoindustrie in Europa absolut am Ende ist. Weil niemand mehr in den Chefetagen in diesen großen Firmen irgendwie die Vision hat, dass man völlig umstellen muss, aber total umstellen muss, die Richtung ändern muss und dass es genau diese jungen Typen braucht, die kapieren, dass der Zug in eine andere Richtung geht. Da sitzen alle noch die ganzen Leute, die heute gar nicht mehr kapieren, was eigentlich technisch passiert. Und man hat nicht früh genug umgestellt. Und da hast du hier drei Typen, geniale Typen, die haben das auf eigene Faust, drei Leute, nicht eine riesen Entwicklungsabteilung von einer riesen Firma. Nein, drei junge, intelligente Leute, die auf eigene Faust sowas hingekriegt. Und dass die nicht engagiert werden, um zu sagen, so, jetzt machen wir aber weiter, weil ihr habt ja einiges drauf, ihr kriegt offenbar erstaunliche Dinge hin, ist nicht passiert. Also diesen Rekord, ich meine, wie viel Mal gibt es das, dass 3,25, also sie sind jetzt sie haben angefangen mit 25 Jahren und fertig war es mit 30, die dachten ursprünglich, sie machen das in ein, zwei Jahren, haben es nicht hingekriegt, weil das Geld nicht da war. Nur das Geld. Und die haben auch unglaubliche Mühe gehabt mit der Finanzierung von der ganzen Übung. Oder die ganze Sache hat sie vielleicht etwa 1 Million gekostet. Davon waren etwa 500.000, 600.000 waren in kein Sponsorship, also Ausrüstung, die sie bekommen haben. Also von Bosch haben sie zum Beispiel die Motoren bekommen und dann hat es eine Firma gegeben, die haben die Batterien offeriert und so haben sie also von verschiedenen Produzenten Material bekommen und nicht kaufen müssen. Und am Ende haben sie noch finanziell, haben sie vom Bundesamt für Energie hier in der Schweiz noch 250.000 als Zuschuss bekommen und mussten dann am Ende so einen technischen Report schreiben über technische Daten, genau wie das jetzt funktioniert hat mit der Batterie und den Elektromotoren und den Solarpanels in großer Höhe. Also wie ein kleiner wissenschaftlicher Beitrag. Und für das und dieses Geld vom Bund war wirklich wichtig. Aber ich meine, was wirklich jämmerlich war, also von meiner Perspektive absolut wirklich jämmerlich, dass die Firma, die diesen Lastwagen gebaut hat, die heißen Abbey, die sind Spezialisten für diese kleinen Lastwagen für die Bergbauern, die machen die besten, das ist der Rolls-Royce von diesen Art von geländefähigen Lastwagen, von denen haben sie nichts gekriegt, aber zero, völlig verrückt. Und ich meine, das zeigt die Mentalität von Leuten, die solche Firmen führen. Die haben wahrscheinlich keine Ahnung, was dort die Überlegung war. Verrückt. Wenn man diese jungen Leute nicht fördert, die werden bei uns ausgebildet an den besten Universitäten, finanziert von Steuergeldern, dass die echt wirklich top sind, an die besten in der Welt. Und nachher werden sie nicht eingesetzt. Oder zum Beispiel die Ingenieure, die Racing Green gebaut haben, 2010, eben der erste Elektroauto, die von Alaska bis nach Argentinien gefahren sind, fast 20.000 Kilometer, um zu zeigen, Elektromobilität ist die Zukunft. Oder der Elon Musk hat das damals auch schon gecheckt, die ersten Teslas kamen raus 2009. Und jetzt schaust du, wo Elon Musk heute ist. Ja, das ist halt ein Typ, der es gecheckt hat.
Ja, aber damals haben alle gedacht, das ist ein Spinner.
Ja. Ja, die alle haben gesagt, das ist ein Spinner, der hat zu viel Geld, weiß nicht, was damit machen. Was soll der Quatsch, oder? Und heute siehst du, wo ist VW und wo ist Elon Musk. Und diese jungen Typen von Racing Green, die haben das auch gewusst. Das ist die Zukunft. Von diesen 8 jungen Ingenieuren, wo sind die heute? Ja, 3 davon sind in China, 2 sind in 2 sind in Amerika. Und ein anderer, den treffen wir jetzt auch in Melbourne, der Andy Hadland, der führt dort eine riesen Batterieproduktion für Speicherbatterien. Die sind alle weg von Europa. Ich meine, das ist ein fundamentales Problem. Das habe ich jetzt schon mehrmals gesehen mit diesen E-Mobility-Projekten, die ich da verfolgt habe.
Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang so weiterreden, aber leider haben wir im Programm nicht so viel Platz. Wer noch mehr wissen will, der muss einfach zum FIGHT Film Festival kommen am 18. und 20. August in Melbourne. Da kann man dich nämlich sehen und da gibt es auch noch mal die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Ebenfalls.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.